Hallo und herzlich willkommen bei Fupalava. Mein Name ist Markus Becker und mir gegenüber sitzt André Nückel. Hi.
Hi.
So, wir hatten leider, ja, urlaubsbedingt und arbeitstechnisch natürlich auch eine längere Pause, möchten uns dafür entschuldigen. Ist natürlich nicht immer so einfach, so eine relativ aufwendig produzierte Folge regelmäßig in eure Feeds zu bringen, werden aber natürlich daran arbeiten, dass es dann regelmäßiger der Fall ist für die Zukunft. Für heute. Wir haben schon vorhin ein Gespräch aufgenommen mit dem Torjägerjuwel und Landesligaspieler vom SV Scherpenberg, Marcio Blank. Das könnt ihr euch später anhören. Da geht es unter anderem um seine Vergangenheit beim KFC Uerdingen und seinen zukünftigen Wechsel zum VfB Homberg. Also seid gespannt. Gab da noch ein paar spannende Einblicke dazu, wie ihr das aktuell sieht, dass das Chaos um den KFC. Also fand ich auch sehr interessant. Aber vorher geht es dann um ja, das aktuelle Geschehen, die Breaking News. Wir schauen uns vor allem das Trainerkarussell am Niederrhein an, ein paar ja, vorzeitige Rückzüge von Trainern und vorzeitige Wechsel. Und dazu dann auch grundsätzlich Rückzüge am Niederrhein ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort. Denn vor dem 1. Mai haben ein paar Vereine nochmal die weiße Fahne gehisst und sich vom Spielbetrieb abgemeldet. Und darauf schauen wir dann im Detail. Genau, aber vorher geht's zu den Trainern.
Newsflash. Wo fangen wir hier an? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, weil die letzten Wochen waren recht turbulent und waren auch ein Grund dafür, warum wir uns jetzt bei Fupalava zumindest eine Auszeit genommen haben. Haben wir dann doch relativ oft nur über die Regionalliga gesendet, aber über den KFC Uerdingen und Co. wollen wir jetzt an dieser Stelle aus guten Gründen nicht mehr sprechen, denn unsere anderen Ligen ab der Oberliga abwärts haben genügend Themen produziert, unter anderem auch reichlich Trainerwechsel. Aber der Trainerwechsel, der jetzt am meisten im Fokus stand, war welcher?
Mohamed El-Mimouni, der verlässt den FC Kosova Düsseldorf in der Landesliga 1. Aktuell stehen sie auf Tabellenplatz 2, haben also noch absolut gute Aufstiegschancen und entsprechend ist das dann eine Riesenüberraschung, dass man sich von seinem Trainer in dieser Situation dann trennt. Also ihn ersetzt dann entsprechend Chichiri Alili und er soll das dann bis zum Saisonende richten, dass es dann noch irgendwie bis zum Aufstieg beziehungsweise bis zum Durchmarsch von der Bezirksliga in die Oberliga dann reicht.
Was man hier in jedem Fall klarstellen muss, das war kein freiwilliger Rückzug von El-Mimouni. Er wurde gegangen, weil der Verein, obwohl es vorher noch nie so klar kommuniziert wurde, gesagt hat, nach 3 sieglosen Spielen, ich meine 0-2 gegen Jüchen im Topspiel, 0-0 gegen DV Solingen und das 1-4 gegen Bergisch Born zuletzt, würden die Ziele des Vereins gefährden. Damit kann ja auch natürlich nur der Aufstieg in die Oberliga gemeint sein. Das wäre Grund genug, die Reißleine zu ziehen. Und in Bergisch Born hat man auch schon gesehen, dass es auch durchaus ein ja, temperamentvolles Umfeld sein kann. Denn die Scheiben vom PKW von El-Mimouni, von seinem Privatfahrzeug, wurden beschädigt.
Ja, die Frontscheiben, da gab es einen Bericht zu von unserem RP-Kollegen Markus Giesenfeld. Erinnert mich das Ganze auch an den Diebstahlskandal, wenn ich es mal so betiteln darf, den es dann auch rund ums Neujahr, wenn ich mich recht erinnere, ich meine, das war irgendwie so im Januar, Februar, da hat der FC Kosova gegen den SC Kapellen gespielt. Und dann ist mittendrin einfach aufgefallen, dass die Kabine aufgebrochen wurde und auch ein Auto gefehlt hat. Und das wirft natürlich auch gleichzeitig nicht ein besonders gutes Licht auf den Verein als solches, beziehungsweise das Umfeld. Und auch der ja, Verein, wenn man so will, bekleckert sich jetzt nicht wirklich mit Ruhm, wenn man seinen Trainer in so einer, wenn man so will, schon guten Situation, denn vor der Saison haben nicht viele den FC Kosova so weit oben erwartet, wenn man sich jetzt so spontan von ihm trennt und jetzt alles auf eine Karte setzt. Und die Karte ist ja Aufstieg.
Bevor jetzt hier aber irgendwelche Gerüchte entstehen, Kosovo steht in keiner Verbindung zu den
Einrichtungen etc. Natürlich
weil nicht. Die hat es auch noch bei anderen Vereinen gegeben rund um Düsseldorf. Das muss man nur mal ganz kurz klarstellen. Nicht, dass uns jetzt hier irgendwelche Wörter im Munde umgedreht werden, aber generell bin ich bei dir. Ich vermute auch einfach mal, um den Bogen zu einem späteren Thema zu schlagen, hätten die Verantwortlichen gewusst, dass der erste FC Viersen aus der Landesliga zurückzieht, hätten sie sich nicht getrennt von El-Mimouni. Denn dadurch bedingt kann am heutigen Aufnahmetag Donnerstag kein Remscheid vorbeiziehen an Kosova. Und das erhöht nur den Druck auf den Gesamtverein. Und sollte es dann da nicht mit dem Aufstieg klappen, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal ja, andere Konsequenzen haben und eventuell für den gesamten Kader. Nichtsdestotrotz, die Ausgangslage ist gut. Was Kosovo vor allem in die Karten spielt, ist das direkte Duell zwischen Remscheid und Jüchen am letzten Spieltag. Deswegen, die Chancen stehen da noch gut, aber umso unverständlicher, dass man sich dann dazu entschieden hat, den Trainer zu entlassen.
Ja, man muss ja auch sowieso sagen, dass die ersten beiden in der Landesliga beziehungsweise in beiden Landesligen jetzt sowieso aufsteigen. Und das spielt jetzt auch dem FC Kosovo in die Karten. Ist natürlich der einzige verbliebene Kandidat ist dann der FC Remscheid. Wird dann bis zum Saisonschluss wahrscheinlich noch ein bisschen eng. Aber ja, nach wie vor, auch wenn jetzt man durch eine kleine Negativserie geht, hat man ordentliche Chancen.
Du hast es gerade aber auch schon angesprochen. Jüchen hat auch schon den Trainer gewechselt. Marcel Winkens ist dort nicht mehr, sondern Daniel Klinger. Und wie du schon vergangene Woche erfahren hast, was dir dann nur noch nicht bestätigt wurde, sondern jetzt auch erst in dieser Woche bestätigt worden ist, ist, dass Marcel Winkens neuer Trainer des TSV Meerbusch wird.
Ja, nächstes Trainerbeben, wenn man so will. Auch kurioserweise dann in der gleichen Liga. Ich weiß auch nicht. Man konnte jetzt auf jeden Fall dann auch bemerken, dass es innerhalb des Vereins dann ein bisschen brodelte, beziehungsweise dass die Beziehung von Winkens zu Jürgen Garzweiler jetzt nicht mehr auf Rosen gebettet ist, wenn man so will. Man hat sich nicht im sonderlich Guten getrennt. Das ist auch kein offenes, also es ist ein offenes Geheimnis, wenn man so will. Also es ist kurios, wie Trainer jetzt in Ungnade gefallen sind kurz vor Saison. Und ich kann es mir auch nicht erklären, wie sowas jetzt in vielerlei Fällen passiert ist. Denn wir haben jetzt nicht nur die Landesliga 1, auch in vielen anderen Ligen kommen, also hat natürlich vielschichtige Gründe, aber Trainer in Superpositionen treten dann aktuell zurück oder hören zum Saisonschluss auf. Und das ist dann, finde ich, fast kein Zufall mehr.
Wenn ich das aber jetzt richtig gelesen habe, kommt diese Entscheidung für Samir Sisic, aktueller Trainer von Meerbusch, überraschend. Mhm. Er wurde ja auch unter anderem in Ratingen gehandelt, aber Ratingen hat ja jetzt auch einen neuen Trainer bekommen. Mhm. Dort schlägt zum 1. Juli Damian Apfeld auf, zuletzt Trainer von ETB Schwarz-Weiß Essen, der auch im Oktober für alle Beteiligten, die jetzt nicht direkt zum Umfeld vom ETB gehören, auch überraschend zurückgetreten ist, obwohl es da richtig gut läuft. Der ETB kann aktuell auch noch aufsteigen. Deswegen, das ist eine sehr spannende Personalie und er wird auch überhaupt erst nur Trainer in Ratingen, weil Peter Radojewski seinen Rücktritt angeboten hat, beziehungsweise darum gebeten hatte, dass sein Vertrag aufgelöst wird. Und dazu hat sich dann auch Ratingen bereit erklärt, denn weder der erste Span in dieser Saison mit Christian Dorder verlief erfolgsversprechend. Auch Peter Radojewski hat als Ratingen-Kenner, er war da schon mal 4 Jahre, nee Quatsch, 2 ganze und 2 halbe Saisons Trainer. Hat er auch nicht das Ruder rumreißen können. Ratingen spielt eine komplett enttäuschende Saison, ist eventuell oder wahrscheinlich sogar die Enttäuschung der Saison, wenn man die Sportfreunde Baumberg ausklammert als amtierender Meister. Mhm. Das ist halt ein Wechsel, der nicht überrascht. Also wir bekommen relativ viele neue Gesichter in die Oberliga gespielt. Dann in Biemenhorst wird der Daniel Beine Trainer, der jetzt kürzlich erst mit Viktoria Goch in die Landesliga aufgestiegen ist.
Das ist übrigens der nächste Trainer, der nächste Erfolgstrainer, der dann überraschend dann den Verein wechselt. Ne? Also passt da natürlich in die Reihe.
Genau. Was aber auch mindestens genauso überraschend war, war die Meldung zum Wochenbeginn, dass Frank Mitschkowski als Trainer von Süchteln zurückgetreten ist. Das ist insofern überraschend gewesen, dass er erst vor gut 2,5 Monaten seinen Vertrag verlängert hatte. Aber dann auch im Gespräch mit unseren Kollegen der RP bekannt gegeben hat, dass Teile der Mannschaft nicht mehr von ihm überzeugt seien. Es gab da auch schon Sondierungsgespräche. Süchteln gehörte zur Winterpause zu den Top-Teams der Landesliga 1. In der Rückrunde stehen sie auf einem Abstiegsplatz, was dann summa summarum ein klarer Mittelfeldplatz bedeutet. Aber ne, wenn eine Mannschaft derart abschmiert, liegt das halt nicht nur am Trainer. Deswegen, dass da Mitschkowski für sich persönlich dann die Reißleine zieht und auch zurücktritt, kann ich komplett nachvollziehen.
Kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Ist jetzt keine einfache Situation für ihn, aber ich denke auch, dass er dann in der Zukunft nicht wirkliche Probleme haben wird, einen neuen Verein zu finden. Und so wie es klang, scheint es auch nicht so, als würde er jetzt eine sonderliche Auszeit nehmen, oder?
Er hat dazu gesagt, wenn die eine Türe zugeht, öffnet sich irgendwo anders eine neue.
Poetisch, muss man sagen.
Genau. Mir fallen noch x weitere Trainerkandidaten bzw. Trainerfälle ein.
Ja, den nächsten möchte ich vielleicht nennen, denn dazu hatte ich jetzt auch gestern eine Geschichte gebracht, auf der ich dann schon ein bisschen länger gesessen habe. Und zwar Ingmar Putz verlässt nicht nur den OSV Meerbusch, ebenfalls natürlich Aufstiegskandidat in der Bezirksliga 3, verlässt nicht nur den Verein, sondern beendet auch seine Karriere zum Saisonschluss. War als Spieler auch schon extrem erfolgreich und hat hochgespielt, unter anderem in der 2. Bundesliga für den FC Remscheid, für den SV Meppen und auch für RWO und hat dann jetzt über Jahre vor allem den SV Uedesheim in der Oberliga trainiert und Jetzt zuletzt die vergangenen 5 Jahre dann halt den OSV, den er von der Kreisliga A Kempen-Krefeld dann hochgeführt hat zur Topmannschaft in der Bezirksliga. Er zieht dann seine persönliche Reißleine, hat dann auch im Gespräch mit mir gesagt, dass es die Diskussion neben dem Platz ihm irgendwann zu viel wurden und er dann irgendwann keine Energie mehr dafür hatte und er als Charakter selbst eckte auch immer wieder an. Darüber war er sich klar und das war halt Teil seiner Philosophie, dass er auch manchmal unpopuläre Entscheidungen trifft, so hat er mir gesagt. Und ja, damit war es dann jetzt oder wird es dann jetzt zum Ende der Saison Schluss, auch wenn die Saison natürlich noch ein bisschen gehen kann. Vielleicht geht es nämlich bis in den Juni rein, in die Aufstiegsrelegation, das weiß man natürlich nicht. Aber ja, er möchte natürlich dann mit einem großen Knall die Saison beenden, sprich mit dem Aufstieg in die Landesliga und dann die bestmögliche Mannschaft hinterlassen.
Wer ebenfalls eine neue Aufgabe sucht, ist Hakan Yalcinkaya, aktuell noch Trainer vom TVD Fellbad. Er hat uns gegenüber auch erklärt, dass er zum Saisonende aufhören wird, ist aber meiner Meinung nach irgendwo auch erfolgreich gewesen, trotz Tabellenplatz 18 in der Oberliga.
Oh ja.
Hat nämlich damit zu tun, dass TVD Fellbad vor der Saison gar nicht mal so sicher war, dass die überhaupt in der Liga spielen würden. Es gab einen großen Umbruch, der Geldgeber ist zurückgetreten, André Grimmert auch als langjähriger erster Vorsitzender. Deswegen musste Yalcinkaya ein komplett neues Team zusammenbauen und dass der TVD Fellbad jetzt überhaupt noch die Chance hat. Ich meine, durch den Uerdingen-Rückzug sind es jetzt 7 Punkte, die sie aufholen müssen, das ist unwahrscheinlich. Mhm. Aber dass die rein rechnerisch überhaupt noch die Chance haben, Klasse halten zu können, ist meiner Meinung nach schon ein großer Erfolg.
Ich fand es in dem Text, den du geschrieben hast, dazu recht amüsant. Da hast du am Ende noch die Zugänge und Abgänge vor Saison beziehungsweise in dem Kalenderjahr vom TVD Fellbad aufgeführt und das war, ja, waren das 2 Paragraphen oder wie auch immer, also 2 Absätze, das war schon echt beeindruckend und zwar, der TVD musste halt vor Saisonbeginn den Kader komplett umstellen und auf ja junge Talente umschwenken, die normalerweise vielleicht noch nicht mal unbedingt die Chance bekommen hätten, in der Oberliga zu spielen und sich dann dort beweisen konnten und dann auch mit entsprechend deutlich weniger Gehalt als im Liga-Vergleich dann agieren und dafür, vor allem in den vergangenen Wochen, schlägt man sich echt ordentlich und wie du sagst, ja, die haben nach wie vor noch eine Chance auf den Klassenerhalt, auch wenn sie aktuell klein ist, muss man sagen, alle ihren Wert, Chapeau, auch wenn das dann jetzt vielleicht trotzdem dann runter in die Landesliga geht.
Gibt es einen Trainer, den du jetzt mit Blick auf den 1.7. besonders im Fokus hast?
Boah. Hast du irgendwen oder? Worauf zieht die Frage ab?
René Lewy, Johann.
Das ist
die spannendste Personalie auf dem Trainermarkt. Wenn man über Yalcinkaya spricht, hat René Lewy, Johann halt nochmal viel mehr geleistet bzw. leisten müssen als Trainer des KFC. Jetzt spreche ich doch über Uerdingen. Ich komme irgendwie nicht von diesem Thema los.
Nur indirekt.
Aber René Lewy, Johann hat diverse Aufgaben gleichzeitig gemanagt beim KFC. Mhm. Hat unter verdammt schwierigen Voraussetzungen das geschafft, eine Mannschaft aufzubauen, die nicht abgestiegen wäre ohne diese ganzen Nebenkriegsschauplätze. Mhm. Deswegen, das ist unfassbar und ich bin gespannt, wo er landet. Ich kann mir vorstellen, da er meiner Meinung nach und meines Wissens ein Herzenstyp ist, dass er eventuell auch mit dem KFC in die Oberliga gehen würde.
Aha.
Kann ich mir vorstellen. Wir hatten aber auch schon so ein so eine Theorie, so eine Stühlerückentheorie.
Ah, ich weiß, worauf du dich beziehst. Ja, das hatte ich, glaube ich, erwähnt, wenn das ist, was du meinst. Denn das Szenario wäre folgendes. Heiner Backhaus, aktuell Trainer von Alemannia Aachen, der auch immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wird, wird entsprechend dorthin gehen zu den Knappen. Dann entsprechend ist natürlich der Platz in Aachen frei in der Kaiserstadt. Und René Lewy, Johann, passt, finde ich, irgendwie wie die Faust aufs Auge irgendwie zu diesem Traditionsverein mit den großen Stadion, mit den emotionalen Fans. Ich finde, das passt perfekt. Auch wenn das natürlich dann für ihn nochmal der nächste Schritt wäre in die dritte Liga, fände ich das eigentlich sehr charmant, auch als Aachen-Fan natürlich, wenn ihn dort zu sehen.
Der Kollege Sascha Köppen hatte noch den MSV ins Spiel gebracht, dass eventuell ein Zweitligist oder ein Drittligist auf die Idee kommen könnte.
Na, ich glaube, Dietmar Hirsch bleibt.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber allein, dass wir über René Lewy bei einem Drittligaverein sprechen, spricht dafür, dass er herausragend gearbeitet hat und deswegen ist er für mich in jedem Fall die spannendste Personalie auf dem Trainermarkt und ich hoffe, dass er jetzt bei einem Verein unterkommt, wo er in Ruhe arbeiten kann. Ich schließe aber echt nicht aus, dass er in Uerdingen bleibt, weil so ein Projekt ziehst du nur dann durch, wenn du den Verein liebst und das muss der Fall sein.
Ja, Also man hat es ja auch immer gemerkt, dass der von den Fans auch akzeptiert wurde von Anfang an und dass er auch in den schwierigen Situationen immer hinter der Mannschaft stand, hinter den Fans stand und nie wirklich ganz klare Kritik ausübte, auch wenn sie vielmals angebracht gewesen wäre, hat er sich wahrscheinlich gar nicht in Ungnade gebracht, jetzt gegenüber der Vereinsführung, wie auch immer die Vereinsführung dann in Zukunft aussehen wird. Aber jetzt könnten wir, glaube ich, den Schlussstrich ziehen hinter dem KFC für heute.
Sehr gut, aber eine Trainerpersonelle habe ich noch, ist mir gerade noch aufgefallen und eingefallen. In dieser Woche haben wir über das Gesuch von Tino Kirsch gesprochen oder berichtet, aktueller Co-Trainer des VfB Speldorf, war jahrelang Trainer des VfL Wedau in der Kreisliga Duisburg. Und er sucht halt ab Sommer ebenfalls eine neue Herausforderung, dann aber wieder als Cheftrainer.
Wo wir über so viele Trainer gesprochen haben, die vielleicht auch in Top-Situationen aufhören, fällt mir auch noch Mesut Günger ein vom SV Hösel in der Kreisliga A Düsseldorf. Ich habe vorhin auch angedeutet, dass es vielleicht ein grundsätzliches Phänomen ist und eine Entwicklung, die sich durchzieht. Aber bei ihm ist es einfach der Fall, dass er nicht die Zeit hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, den Verein auch weiterhin zu führen, dass er es vielleicht auch unterschätzt hat. Natürlich geht es für ihn noch bis zum Saisonschluss um den Aufstieg in die Bezirksliga. Da ist man auch auf einem guten Weg. Aber für die Zukunft möchte er dann einfach einen Schritt zurück machen und ein bisschen sich entspannen.
Wo du gerade in der Kreisliga Düsseldorf bist, da ist jetzt noch ein ganz bekannter Name auf dem Berichterstattungsmarkt gespült worden.
Ah, der Berichterstattungsmarkt, alles klar.
Wer kennt ihn nicht? Und zwar geht es um Markus John, Ex-Trainer Uerdingen, Strahlen und Co., wird ab Sommer neuer Berater des Vorstandes des SC Düsseldorf West. Und damit können wir den Bogen schlagen zum nächsten Thema.
Ah, die Überleitungen sind zurück, ja.
Die Überleitungen sind zurück, es geht um Rückzüge. Rückzüge hat es in dieser Woche einige gegeben, denn für diejenigen, die es nicht wissen, zum 1. Mai greift eine Sonderregelung. Erstens werden Rückzüge dann gewertet und zweitens, viel wichtiger, Mannschaften, die zurückziehen ab 1. Mai bis Saisonende, bekommen bis zu 9 Punkte Abzugsstrafe für die kommende Saison. Das heißt, wenn du noch vor dem 1. Mai zurückziehst bis zum 30. April, entgehst du diese Strafe und entsprechend viele Rückzüge hat es gegeben.
Bürokratischer Aufwand dann für den RVN gestern, ne?
Kass hat trotzdem geklingelt. Ich meine, 100 Euro pro Rückzug. Ist zwar nicht viel, aber das nimmt man dann auch mit. Der erste Düsseldorf-West hat aus der Bezirksliga 1 zurückgezogen. Ist jetzt nicht insofern besonders überraschend oder spannend gewesen, weil der Abstieg stand schon fest. Gleiches gilt für den FC Taxi Duisburg, bei dem war es insofern aber spannend, dass die erst am 30. April zurückgezogen haben und durch ihren Rückzug auch dafür gesorgt haben, dass der FSV Duisburg abgestiegen ist. Und damit, wo wir bei FSV Duisburg und SC Düsseldorf West sind, das sind zwei ehemalige Oberligisten, die ab Sommer in der Kreisliga A spielen. Das ist ebenso spannend wie der nächste Rückzug, der aber auch der folgenreichste war, weil das ist der des ersten FC Viersen aus der Landesliga. Viersen wäre aller Wahrscheinlichkeit nach auch abgestiegen ohne diesen Rückzug. Das Problem ist aber allerdings gewesen, dass alle Spieler entfallen aus der Wertung und dadurch wird es wieder spannender in der Liga. Wir haben es eben schon angedeutet, Kosovo könnte am Donnerstag Platz 2 verlieren, könnte auf einen Abstiegsplatz fallen, aber auch im Tabellenkeller. Der Kronenberger SC hat viele Punkte verloren, ist jetzt quasi ein bisschen abgeschlagen, muss jetzt gegen Kosovo unbedingt am Wochenende gewinnen, um nur eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Fischeln ist unter Druck geraten. Die einzigen, die so ein bisschen profitiert haben, ist Toro Düsseldorf. Der Traditionsverein ist jetzt quasi durch, hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Aber diese Rückzüge kurz vor Schluss sind meiner Meinung nach ein Unding.
Da muss ich dich auch mal fragen, warum wartet man bis zum 30. April?
Es gab mal eine andere Regelung, die hieß, das war glaube ich die 50%-Regel. Wenn 50% der Saison gestritten sind, müssen halt die Spiele gewertet werden.
Ja.
Finde ich meiner Meinung nach auch fair. Weil das suggeriert ja, dass ja jedes Team mindestens einmal gegen eine Mannschaft gespielt hat.
Ja.
Dann ist aber halt auch immer die Frage gewesen, wo setzt du die 50% an? Bei der Gesamtmasse, bei der Spielzahl, weil wenn ein Team zurückzieht, kann es ja sein, dass die immer noch nicht gegen ein Team gespielt haben.
Ich würde es einfach nach der Winterpause machen, also wenn gerade alle...
Ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich würde in der Tat sagen, in der Woche nach dem Deadline-Day im Winter, also quasi 5. Februar, würde ich diese Deadline jetzt setzen, weil alles danach ist wettbewerbsbeeinflussend und absolut beschissen für die Teams, die halt 6 Punkte schon geholt haben. Stell dir vor, Aufstiegskampf, Abstiegskampf, du hast schon zweimal gegen das zurückgezogene Team gespielt, hast 6 Punkte geholt und dein Gegner hat noch keinmal gegen das Team gespielt. Einmal ist es ausgefallen und einmal ist es wegen des Spielplans.
Ja.
Dann verlierst du auf einmal 6 Punkte und dein Rivale eben nicht. Und das sorgt dann halt wiederum für Verunstaltungen der Tabelle, die halt komplett unnötig sind. Deswegen, der Verband muss da was tun und meines Wissens nach hat das der Verband auch schon auf dem Schirm.
Also ich verstehe es aber trotzdem nach wie vor nicht. Also diese Personalprobleme beispielsweise beim SC Düsseldorf West, die waren ja seit Wochen und Monaten bekannt. Man hat ja versucht, das irgendwie nochmal hoppla hopp, sich einen Kader zusammenzustellen, der den Verein irgendwie nochmal in allerhöchster Not rettet mit großen Namen, die dann letztendlich doch nicht den sportlichen Turnaround gebracht haben. Aber dass man dann jetzt trotzdem irgendwie einen Tag vor Deadline-Schluss, warum auch immer, zurückzieht, verstehe ich nicht.
Meiner Meinung nach liegt das Ganze auf der Hand, auch wenn das Vereine wahrscheinlich anders kommunizieren werden. Es liegt am lieben Geld.
Ja.
Gerade da können die Vereine auch oft erzählen, was sie möchten. In fast allen Vereinen wird irgendwie, irgendwo, irgendwer bezahlt. Und dann spart man sich eben das Geld für den Mai und den Juni.
Ja, und bis dahin kann man natürlich irgendwie Sponsorengelder noch einbringen und man kann noch Geld für die Heimspiele bekommen und deswegen zögert man es natürlich hinaus. Aber ist natürlich in Sachen Fair Play und Wettbewerbsgedanken, sagen wir mal, ist es fragwürdig.
Minimal. Absolut, absolut. Ja. Deswegen, ich denke mal, wir haben jetzt einen groben, großen Überblick über die Trainer und Rückzugssituation gegeben. Das soll jetzt auch erstmal zum Thema News bleiben, weil wir sind jetzt auch schon fortgeschritten in der Zeit, wenn ihr gleich das Interview noch hört mit Marcio Blank. Deswegen haben wir noch zwei kurze Kategorien für euch. Über eine weiß Markus gerade gar nicht, deswegen zieht er schon die Augenbrauen nach oben.
Ich wollte schon sagen, ja.
Matchday!
Ah, okay.
Wir blicken noch ganz kurz auf den kommenden Spieltag, denn es ist schon der 30. Das heißt, wir befinden uns jetzt Anfang Mai. Jetzt werden wöchentlich irgendwelche Entscheidungen gefällt werden. Es geht um Aufstieg, es geht um Abstieg. Deswegen immer wieder der Hinweis, schaut auf FUPA nach, was gerade passiert. Wir berichten über alle Entwicklungen. Und da gerade in der Oberliga noch viele spannende Sachen geschehen, gerade im Thema Auf- und Abstieg, da sind noch 5, 6 Teams in beiden Kategorien involviert. Können wir euch versprechen, da werdet ihr, was Informationen angeht, nicht zu kurz kommen. Unter anderem steigt das hochspannende Spiel Sportfreunde Niederweniger gegen Sportfreunde Baumbeck in der Oberliga. Da geht es um den direkten Klassenerhalt. Dann hofft Union Nettetal auf das Gesetz der Serie gegen die Spielvereinigung Schonnebeck. Denn Schonnebeck hat unter Dirk Tönnies noch nie in Nettetal gewonnen. Und das könnte halt auch direkt wieder Auswirkungen auf Auf- und Abstieg haben. Deswegen ein Spiel, das man auf dem Schirm haben muss.
Ebenso wie,
ich mache aber jetzt schon den Bogen zur Landesliga 2.
Ich finde, da hast du aber eins auf jeden Fall unterschlagen in der Oberliga und zwar ETB gegen St. Tönes.
Richtig, Topspiel.
Ja, absolutes Topspiel und natürlich auch extrem heikel. Da wird mit Sicherheit auch Schonnebeck selbst drauf schauen, wie dann die Konkurrenz agiert. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und der ETB selbst spielt übrigens auch noch, ich meine am vorletzten Spieltag gegen Schonnebeck selbst ist auch noch, zusätzlich brisant, weil Nico Bosniak, der Stürmer des ETB, auch in der kommenden Saison zu Schonnebeck wechselt. Also er kann sich quasi selbst entweder in die Regionalliga schießen oder sich quasi weiter in der Oberliga halten. Also extrem spannend.
Beispielsweise spielt Schonnebeck unentschieden, könnten ETB, SC St. Tönes und die SV Gefelbert die Tabellenführung übernehmen oder Quatsch. Der ETB hat immer noch hat auch 3 Punkte Rückstand auf Schonnebeck. Ihr seht, da sind so viele Konstellationen möglich, dass es unfassbar spannend ist und bleibt. Ein Spiel, auf das ich noch eingehen wollte, findet am Sonntag in der Landesliga 2 statt. Da treffen die DJK Adler Union Frintrop und der SV Budberg aufeinander. Der SV Budberg ist garantiert eine der großen Enttäuschungen 2025. Die zweite Mannschaft hat den Aufstieg schon verspielt. Die erste Mannschaft könnte ihn am Sonntag schon verspielen. Denn zur Winterpause war Budberg noch ungeschlagener Tabellenführer. Mittlerweile hat Budberg 5 Spiele verloren, noch ein paar Mal Remis gespielt und hat 12 Punkte Rückstand auf Dingden. Ja. Und je nachdem, wie das Spiel ausgeht, steigt Blau-Weiß Dingden am Sonntag in die Oberliga auf. Und Frintrop könnte so gut wie in die Oberliga aufgestiegen sein, sollten sie gegen Budberg gewinnen. Denn zwischen Platz 2 und Platz 3 liegen auch nochmal 6 Punkte. Deswegen, das ist ein Spiel, das müsst ihr auf dem Schirm haben.
Zum Ende des vergangenen Jahres haben, glaube ich, sehr viele schon den SV Budberg gefühlt in der Oberliga gesehen. Ist auch nach wie vor, wäre das auch super interessant und super spannend. Haben ja eine richtig starke Fanszene dort. Aber ja, irgendwie scheinen die nicht mehr zu zünden. Man kann irgendwie Moritz Paul nicht mehr so sehr in Szene setzen, wie das vorher der Fall war. Und ja, das, irgendwann ist dann einfach der Wurm drin, wenn es bei so einer Erfolgsmannschaft einfach nicht mehr so ein Rad ins andere greift. Ne?
Aber da möchte ich auch noch mal ganz kurz eine Lanze für Budberg brechen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vor 5, 6 Jahren, da haben die gegen den Klassenerhalt gespielt, in der Bezirksliga.
Ja, klar.
Also, und das ist immer noch eine sehr junge Mannschaft. Klar, dass da dann nicht immer alles so greift, wie es greifen soll, ist irgendwo logisch. So ein 2-2 wie gegen Abstiegskandidat Löwe ist jetzt häufiger passiert. Ist natürlich super ärgerlich, aber wenn du dir wenn du auf die Mannschaft schaust, Durchschnittsalter der letzten Startelf waren 22,9 Jahre. Davon wird Budbeck noch lange zehren und ein weiterer Angriff im kommenden Jahr ist nicht ausgeschlossen.
Ja, davon gehe ich sogar tatsächlich aus. Insbesondere, wenn Moritz Paul dann sich irgendwie bei der Ehre gepackt fühlt und sagt, ich hänge noch ein Jahr dran in Budberg, dann können die nochmal, oder sind sie dann vielleicht schon automatisch fast der Aufstiegskandidat für die kommende Saison.
Genau, und damit sind wir fast beim Interview mit Marcio Blank angekommen. Vorher hat Markus Becker noch ein Spiel vorbereitet.
Markus Becker,
Und deswegen gibt es jetzt mal ganz kurz den Einspieler.
Lasst uns spielen.
Genau, und zwar nehme ich einfach das Format bzw. das Spiel, was wir auch in unserem Regionalliga West Podcast genommen haben, und zwar ist das Wer bin ich? Und dann einfach nur ganz grob erklärt, ich habe 5 Fakten vorbereitet zu einer Person, die aktuell am Niederrhein tätig ist. Der erste Fakt ist, sage ich mal, sehr generell und je weiter wir gehen, also bei Frage 5 sollte eigentlich schon klar sein, um wen es sich handelt. Denke ich zumindest. Also ich sage, du kommst erst beim 4. Fakt auf die Person.
Ich sag mal so, in der Regionalliga ist es ja wesentlich einfacher, dieses Spiel zu gewinnen, weil du da halt nur 18 Teams hast und hier ist es halt ein bisschen,
Ja, also.
So ist er gefächert, deswegen, ich habe mich ja auch bei Moritz Stoppelkamp letztens nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, also ich sag, vor dem 3. Fakt ist es nicht möglich, zu erraten, aber ab dem 3. ist es auf jeden Fall möglich.
Dann, liebe Fupaner, ratet gerne mit und wenn ihr ständer als ich seid oder es generell schafft und ich nicht, lasst es uns gerne wissen.
Also, Fakt Nummer 1. Ich kam als Spieler auf Einsätze in der 1., 2. und 3. Liga.
In Deutschland?
Ja, klar.
Okay.
Hast du schon eine ja, ich sag ja, ne, wir sind in der ersten Frage, sind wir noch sehr, sehr generell. Hast du vielleicht irgendwen, der dir dabei schon direkt ins Gedächtnis
gebracht hat? Kevin Großkreuz.
Kevin Großkreuz? Wo ist der denn am Niederrhein aktiv?
Ja, was? Also, gut. Er war am Niederrhein aktiv im KFC Uerdingen.
Ja, gut.
Deswegen, der KFC, der ist hier präsent.
Okay. Ich mach die nächste?
Ja.
Okay, Fakt Nummer 2. Die prominentesten Vereine dabei, also bei diesen 1., 2., 3. Liga, der VfL Wolfsburg, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Essen. In dieser Reihenfolge Wolfsburg, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Essen.
Spielt er noch aktiv für einen dieser Vereine oder ist das alles schon?
Jetzt frage ich mich, ob ich das beantworten soll oder nicht. Nein, ich sage, okay, nein, macht er nicht.
Okay.
Nein. Also er spielt nicht für einen dieser Vereine, ist die richtige Antwort auf die Frage.
Okay.
Ich nehme an, ich gehe auf Fakt Nummer 3.
Fakt Nummer 3, bitte.
Derzeit bin ich Trainer in der A-Liga.
Wie waren nochmal die Vereine?
Ich lese nochmal vor.
Wolfsburg.
Also ich kam als Spieler auf Einsätze in der 1., 2., 3. Liga. Die prominentesten Vereine dabei, der VfL Wolfsburg, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Essen in dieser Reihenfolge. Okay. Derzeit bin ich Trainer in der A-Liga.
Mal gucken, ob Fakt 4 der Fakt ist, der hilft.
Also ich denke, den hast du jetzt. Mein Team steht kurz vorm Aufstieg.
Da ich mich ja auch um die ein oder andere Kreisliga kümmere, kommen da relativ viele Vereine in Frage.
Aha.
Und es wird wahrscheinlich auch kein...
Findest du, kommen viele Vereine in Frage? Kurz vorm Aufstieg, ich meine ein Spiel.
Ein Spiel.
Also sie sind noch nicht aufgestiegen, sie brauchen noch ein Spiel. Wenn sie es gewinnen, sind sie durch.
Das ist schon mal kein Trainer aus den A-Ligen, die ich habe.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Der Verdacht liegt nahe, dass der irgendwie eine regionale Verbindung haben könnte zu den Vereinen.
Könnte man vermuten, ja.
Ich glaube, der Heisinger SV ist bereits aufgestiegen. Den hast du so betreut, deswegen fällt Essen da schon mal raus. Warte. Trainer von Rot-Weiß Essen 2. Lorenz ist der Nachname und der Vorname ist
Stefan. Richtig! Stefan Lorenz. Ey!
Genau, boah.
Frage 4, beziehungsweise Fakt 4 war dann doch die richtige Einschätzung. Nummer 5 wäre gewesen, ich trainiere die Zweitvertretung eines Ex-Vereins.
Okay, dann da wäre ich dann sofort drauf gekommen.
Ja. Du kannst doch jetzt hier den Jubel für dich einblenden.
Ja, nee.
Oh doch, das ist. Recht, ich finde, find, das war okay. Also, ne, das.
Ich gebe mir den Rimshot. Okay, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Marcio Blank und werden uns an dieser Stelle auch schon mal verabschieden. Wie immer gilt, habt ihr Fragen, Ideen, Anregungen, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an fupa@rp-digital.de. Markus Becker könnt ihr bei Instagram unter Markus O. Becker erreichen. Das O steht für Oliver, falls ihr euch das schon immer mal gefragt habt.
Stimmt.
Und ich bin in den sozialen Medien unter André Nückel mit UE zu finden. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören.
Viel Spaß mit Marcio Blank und dem ein oder anderen interessanten Fakt rund um den KFC Oerdingen.
Yes.
Interview. Diesmal mit Marcio Blank vom SV Scherpenberg. Guten Morgen, wie geht's dir?
Guten Morgen, danke schön, gut und euch?
Alles bestens, kann ich klagen. Es ist ja Tag der Arbeit in Deutschland. Wir müssen arbeiten, machen das aber heute auch besonders gerne, weil mit jungen, vielversprechenden Stürmern zu sprechen, machen wir alle gerne, weil Tore sind halt das Salz in der Suppe des Fußballs. Und Markus hat auch direkt schon die erste Frage parat. Er lächelt schon.
Genau, also, denn ich war nämlich bei eurem Spiel gegen Lindford vor Ort und ich hatte da vielleicht das ein oder andere Problem, dich mit einem anderen Spieler sozusagen nicht zu verwechseln, und zwar das Luca Grillemeier. also in erster Linie ging das über den Bart von dir und teilweise hattest du auch längere Haare, aber ansonsten war das schon schwierig. Ist es auch so, dass du innerhalb der Mannschaft mit ihm verwechselt wirst oder wie ist das?
Ja, das, seitdem ich in Scherpenberg bin, also auch schon seit letztem Jahr, hatte Luca auch schon immer das Haarband. Und bei mir war das irgendwie immer so ein Accessoire, was ich auch schon seit der Jugend hatte. Hm. Und ja, man wird schon sehr oft verwechselt. Jetzt hat auch noch unser Torhüter, der Jamie Van Dornik, hat auch jetzt noch die Haare wachsen lassen, hat auch ein Haarband. Ja, man wird schon sehr oft verwechselt, auch mit Luca. Also das ist auch immer wieder lustig, wenn man verwechselt wird. Aber
hast du dir mal überlegt, vielleicht die Haare abzuschneiden, um das Ganze?
Nein. Meine Haare, die bleiben dran, weil ja, ich habe ja auch meinen Lieblingsspieler, den Haaland. Hm. Und ja, ich wollte einmal die Haare wachsen lassen, gucken, wie das aussehen wird. Wenn das nicht gut aussieht, dann kommen die Haare wieder ab.
Hast du denn gesehen, dass Haaland in dieser Woche ein Bild gepostet hat?
Nee.
Der hat einen Filter angewendet mit der Glatze.
Achso, mit der Glatze, ja.
Ich war nicht. Ja. Das wäre doch was.
Nee, da bin ich raus. Niemals mache ich mir nochmal eine Glatze.
Dann kommen wir aber auf Sportliche, ne? Denn dafür bist du natürlich hier. Mich interessiert vor allem, angefangen hat deine sozusagen Seniorenlaufbahn beim SV Strahlen. Da musstest du jetzt sozusagen den Gang zurück in die Landesliga nehmen, wenn man so will. War es das für dich wert aus deiner Sicht, rückblickend?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte eine nicht leichte Phase, also ich hatte eher gesagt eine schwierige Phase in Strahlen. Mhm. Ich bin ja aus der Jugend dahin gekommen und das war ein sehr großer Step. Vor allem, du hast auch noch, bevor ich nach Strahlen gewechselt bin, war das ja auch schon mit den Medien und dann haben die Uerdingen-Fans kommentiert und hattest du ja auch noch so einen Druck, sag ich mal, auf den Schultern. Dann ist man nach Strahlen gewechselt und ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das körperlich was anderes ist. Und ich hatte das sehr schwer sozusagen. Ich wollte auch, bevor das mit Strahlen war, den Verein verlassen. Mhm. Die Option war dann auch erstmal Scherpenberg, um mich da unten mal einzuspielen und zu gucken, wie das da ist. Im Endeffekt hat mir das was gebracht. Ich habe wieder mein Selbstvertrauen bekommen und ja. Ich bin auch ja nicht froh, dass das in Strahlen passiert ist, weil ich hatte einen Dreijahresvertrag da auch wegen der Ausbildung. Mhm. Nur ich bin froh, dass das alles so zustande gekommen ist und ja, dass das jetzt so ist, wie es ist. Genau.
Du hast die Ausbildung gerade angesprochen. Hast du die Stelle behalten können oder wie läuft es da gerade?
Nee. Ich glaube, die Firma da, will ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen.
Ja.
Das ist ja da, der Tecklenburg war ja generell mit Strahlen und stand da überall hinter. Nee, die habe ich nicht behalten. Das war auch nicht meins. Ich wollte halt immer in die Altenpflege schon. So, natürlich war mein erstes Ziel immer Fußball und das ist auch immer noch. Nur man braucht ja auch ein zweites Standbein. Und deswegen, da war ich als Bürokaufmann in der Ausbildung. Nee, die habe ich dann aber nicht weitergemacht. Und jetzt bin ich seit fast einem Jahr in der Ausbildung in der Altenpflege und das ist 1000-mal besser.
Da gibt es auf jeden Fall schon mal unseren virtuellen Applaus, weil das ist natürlich auch ein Aufgabengebiet, das zu wenig Anerkennung in dieser Republik bekommt. Deswegen Respekt, dass du dahin gewechselt bist. Das war ja auch keine Selbstverständlichkeit, aber wenn du halt auch sagst, dass es das ist, was dir entgegenkommt, worauf du Lust hast und dann auch noch einen Social Benefit mitbringst, ist das super.
Absolut.
Erstmal unseren Respekt. Und ich meine, wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, hat ja damals schon in der U19 angefangen, weil du mir da aufgefallen bist mit deiner guten Torquote. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, das war dein letztes Seniorenjahr, war das erste Oberliga-Jahr des KFC. Und da hat der KFC ja alles andere als toll gespielt. Und ja, die Fans haben dich gefordert. Ich als Meme habe dich quasi auch immer wieder in den Kader der Ersten geschrieben. Gesehen. Und wie enttäuschend war das damals eigentlich für dich, dass du da keine Chance bekommen hast?
Das war sehr enttäuschend für mich, weil ich also 7 oder 8 Jahre in Uerdingen gespielt habe und das immer noch mein Herzensverein war, sozusagen. Und du wurdest halt da am Anfang in der Vorbereitung da hochgeholt, hast da mittrainiert, auch die Spiele gemacht. Dann wurde gesagt, dass ich 2-mal die Woche in der ersten Mannschaft trainiere, aber für die A-Jugend spiele, was auch vollkommen okay gewesen ist, weil ich bin halt A-Jugendspieler. Mhm. Nur halt, wo dann die ganzen Tore kamen und ich noch mehr Bock hatte, oben mal mitzuspielen, haben die mich dann morgens angerufen, wo ich dann in der Schule war oder auf der Arbeit war und dann gefragt, ja, kannst du halt kommen? Und so kurzfristig konnte ich meinem Chef dann auch nicht Bescheid sagen, ja, ich muss halt zum Training, ich kann nicht arbeiten kommen. Also es war immer, die Kommunikation war auch falsch, da oder nicht falsch, aber eher gesagt immer unpassend. Ja, war auf jeden Fall sehr enttäuschend für mich, weil ich den Verein eigentlich sehr in mein Herz geschossen habe. Ich habe mich dann für einen anderen Schritt entschieden und als es dann mit Strahlen feststand, kam dann auf einmal der Anruf von Uerdingen. Der ging 9 Sekunden.
Klassisch.
Weil ich ihn dann gesagt habe, ich habe einen neuen Verein. Und ich wurde ja auch, darüber wurde ja auch, glaube ich, geschrieben, aus Uerdingen rausgeschmissen, nachdem ich gewechselt bin oder nachdem das feststand.
Mhm. Ja.
Wo Uerdingen ja auch zur Stellung genommen hat damals. Da wollte ich mich erst so äußern, direkt danach, das habe ich aber nie so richtig. Ja, die haben wohl gesagt, dass sie ja auf mich zugekommen sind und das alles, dass sie sich immer gemeldet hätten und keine Ahnung was. Ich wollte das Jahr dann noch vernünftig zu Ende spielen mit den Jungs, aber die Möglichkeit wurde mir dann genommen, indem er mich rausgeschmissen hat, als Konsequenz, dass ich wechsle.
Wie war die Stimmung innerhalb der Mannschaft, also innerhalb der ersten Mannschaft? Hat man dann auch gemerkt, dass die Mitspieler, also deine Mitspieler dich teilweise gefordert haben oder wollten, dass du dann häufiger zum Einsatz kommst?
Ich hatte die Kommunikation mit denen war gar nicht so krass, weil ich habe die ja nur in der Vorbereitung gesehen, auch mit denen geredet. Zum Beispiel mit Robin Odegba habe ich sehr viel gesprochen. Jetzt auch nochmal, aber es war erst danach mit dem Talarski, wo wir gegen Meerbusch gespielt haben. Aber so hatte ich irgendwie auch gar keine Chance, mit denen da zu sprechen, weil wir immer auch unterschiedlich trainiert haben und ich halt gar nicht mehr oben war. Ne? Also ich weiß nicht, ob die mich gefordert haben, aber was ich sehr viel gehört habe, war von den Fans halt, dass die mich gefordert haben. Aber
es ist auch so schön, sowas zu hören, dass Fans deinen Namen dann fordern und dich mehr spielen sehen möchten.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das hat mich auch sehr gefreut. Nur, ich habe mich jetzt noch mehr gefreut, wenn das dann irgendwie zustande gekommen wäre.
Klar,
das ist klar, ja.
Aber wie gesagt, vielleicht war es auch besser so, wo ich nach Strahlen gewechselt bin, dieses ganze Körperliche und so, das war schon, der Druck war auch irgendwo sehr hoch,
ja.
Weil du halt auch, ja, ich messe mich selber immer an meinen Toren, ne, was halt, glaube ich, auch für Stürmer normal ist. Schade, dass alles nicht so zustande kam, aber schon schön zu hören, dass man einfach beliebt ist und dass die Fans auch mal sagen, ja, holt den Jungen mal hoch und gibt denen eine Chance.
Dass dann entsprechend auch die Leistungen honoriert werden in der Öffentlichkeit. Dein Wechsel nach Scherpenberg im Januar 2024 kam ja auch nicht zufällig zustande. Magst du mal unseren Zuhörern verraten, warum?
Wegen meinem Vater. Also, den habe ich auch irgendwie alles zu verdanken. Das ist auch irgendwie mein Ziel mit Fußball. Mein Vater mal alles zurückzugeben, was der tagtäglich für mich gemacht hat. Weil ich glaube, wenn mein Vater jetzt nicht bei mir oder hätte er sich nie um den Fußball gekümmert, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Aber in Strahlen hatte ich auch eine schwierige Phase, was hatte ich ja gerade schon angesprochen. Mhm. Und da hat mein Vater mir immer geholfen. Der hat gesagt, okay, ne, wenn du hier wechseln willst, dann überlegen wir nach Scherpenberg, weil jetzt andere Vereine waren ja nicht interessiert, weil ich habe 15 Spiele in der Oberliga gemacht. Vielleicht 10 davon waren 2 Minuten oder 3 Minuten. Und im Westlichen war ein bisschen länger. Da konnte ich mich ja auch nicht beweisen. Und ich glaube doch nicht, dass da ein Verein irgendwo am Tattoo stand, der gesagt hat, boah, wir wollen ihn unbedingt haben mit so einer Quote. Und dann hat mein Vater gesagt, komm, dann holen wir dich nach Scherpenberg. Weil ich konnte man ja auch nicht wissen, was da in Strahlen passiert. Und mein Vater habe ich schon sehr viel zu verdanken. Der hat mir so alles ermöglicht.
Wie schätzt du die körperlichen Unterschiede ein? Denn die hast du ja schon angesprochen, dass das in Strahlen für dich ein leichtes Problem war. Wie ist das dann in der Landesliga anfangs abgelaufen? Konntest du dich da quasi nahtlos einfügen?
Ich habe schon, bevor ich nach Strahlen gewechselt bin, öfters mal mit Scherpenberg mittrainiert. Auch so, da war es irgendwie komischerweise einfacher als in der Oberliga. auch in der Liga, da waren jetzt nicht so gut gebaute Leute, sag ich mal, in der Verteidigung oder generell, wie bei Strahlen oder in der Oberliga ja gesagt. Ja, du merkst schon einen Unterschied. Und ich glaube auch jetzt wieder, wenn ich jetzt wieder hochgehe, du wirst auch wieder einen Unterschied merken. Aber damals habe ich noch nicht so viel körperlich an mir gearbeitet oder trainiert, eher gesagt, für meinen Körper. So jetzt zur Zeit hat sich das auch alles geändert. Und ich bin auch guter Dinge. Nur ich finde, dass das in der Oberliga, dass die Schritte von Landesliga zu Oberliga enormer ist und auch wieder von Oberliga in Regionalliga enormer ist. Ne?
Aber ich meine, der Wechsel hat sich auch für dich komplett ausgezahlt. Wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet. Du hast bislang 40 Spiele bestritten, 35 Tore geschossen, 8 Tore noch vorbereitet. Das sind 43 Scorerpunkte. Das ist Wahnsinn für einen 20-Jährigen. Und deswegen ist der Schritt jetzt quasi in die Oberliga ja auch eigentlich nur folgerichtig. Wann hast du dich denn dazu entschieden, Scherpenberg zu verlassen?
Wann ich mich dazu entschieden habe, ist, also ich wollte letztes Jahr im Sommer schon eigentlich weg, weil das eigentlich mit Scherpenberg auch nur eine Notlösung war. Da waren jetzt aber keine Vereine, wo ich gesagt habe, okay, das wird sich jetzt lohnen. So, ich habe dann eine halbe Saison gespielt in Scherpenberg, aber auch nur gespielt, da sich leider unser Stürmer einen Kreuzbandriss geholt hat. Dadurch habe ich auch dann die 10 Tore geschossen, weil dann habe ich auch erst in der ersten Elf gespielt. Im Sommer dann kam kein Wechsel zustande, weil die dann auch gesagt haben, ja, wir wollen dich als Stürmer holen oder behalten als Stürmer. Ja, dann ist irgendwie alles anders gekommen. Ich sage auch ehrlich, ich war in kurzen Loch und nach dem Speldorf-Spiel, ich glaube, das war eine Hinrunde gegen Speldorf, hat man schon überlegt, ja, willst du hier noch bleiben oder nicht, weil ich möchte ja auch spielen. So, weil macht ja auch viel mit deinem Selbstbewusstsein oder deinem Vertrauen vom Tor oder generell. Mein Vater hat sich da aber auch nicht eingemischt oder so. Klar, der ist Co-Trainer in Scherpenberg, aber der hat da nicht irgendwie seinen Mund aufgemacht, weil ich sein Sohn bin. Ne? Der sagt mir, wenn ich scheiße trainiere, sagt mir, wenn ich gut spiele. So, aber der mischt sich da auch gar nicht ein. Ne? Also jeder wird da gleich behandelt. Aber ich wollte auf jeden Fall noch im Sommer irgendwie weg. Das hat dann nicht geklappt. Ja, dann hat sich unser Stürmer auch einen Kreuzbandriss geholt, der immer Akbil leider. Ja, und dann durfte ich halt spielen und dann war auch klar, okay, dann vielleicht noch bis Winter, bis Sommer, bis sich das alles irgendwie bessert. Und das mit dem Wechsel jetzt nach Homberg hat sich relativ schnell entschieden, weil auch andere Oberliga-Mannschaften auch mich angeschrieben haben oder angerufen hatten. Aber mit dem Wechsel war ich schon direkt, als Homberg kam, schon direkt einig, also dass ich in diesem Sommer den Schritt nach oben machen möchte wieder.
Du hattest, ja, wir hatten ja schon über deine leichten körperlichen Anpassungsschwierigkeiten in Strahlen gesprochen und jetzt auch über sozusagen das kleine mentale Loch, in das du zwischenzeitlich gefallen bist. Wie kannst du sicher sein oder warum bist du davon überzeugt, dass du jetzt im nächsten Anlauf in der Oberliga sozusagen bereit für den Schritt bist?
Ich sag ehrlich, bei mir, warum ich damals im Loch war, kann ich selber nicht erklären, so richtig. Ich glaube, das kam einfach auch dadurch, dass ich nicht gespielt habe. Und ich habe zum Glück im letzten Jahr im Mai meine Freundin kennengelernt, die jedes Spiel gucken kommt. Meine Oma kommt jedes Spiel gucken. Ja, mein Vater ist auf der Trainerbank. Ne, und das gibt mir auch nochmal Motivation, sage ich mal. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, auch sehr viel Motivation gegeben, da rauszukommen. Und jetzt im nächsten Jahr traue ich mir einen Schritt auf jeden Fall zu. Ich weiß, dass es hart wird. das ist ja nirgendwo einfach. Aber ich mute mir das schon zu, dass ich setze mir jetzt kein Ziel für die Oberliga. Ich muss da erstmal auch ankommen. Aber ich sag mal so, ich gehe mit einer breiten Brust nach Homberg.
Homberg selbst schätze ich so als eine Mannschaft ein, die sehr physisch agiert, auch technisch stark natürlich, weit oben in der Oberliga. Also passt das generell zu deinem Verständnis für dich als Spieler selbst? War das vielleicht auch ein Grund, der dir kommuniziert wurde, weswegen man dich geholt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne Homberg schon ein paar Jahre. Ich war auch öfters mal Spiele von Homberg gucken, habe selber jetzt mit Scherpenberg in eine Vorbereitung gegen die gespielt im Sommer. Das sind schon eine sehr spielstarke Mannschaft. Die auch, der Stürmer lebt auch irgendwie von den Außenspielern oder generell. Er ist eine sehr spielstarke Mannschaft und ich weiß mit meinem Spielstil, dass ich da sehr gut reinpassen würde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall unnormal auf Homberg und das war auf jeden Fall auch ein Grund dafür, warum ich mich für Homberg entschieden habe, weil das da auch alles viel mehr professioneller ist und die Struktur auch sehr gut ist. Aber ja, auf jeden Fall, dass die Mannschaft spielerisch sehr, sehr gut ist und sehr, sehr viel Potenzial hat, ja.
Kanntest du ein paar Spieler vorher, vielleicht auch persönlich?
Ja, klar, den
Luca Thyssen.
Ja, Luca Thyssen auf jeden Fall.
Aus Strahlen noch, ne?
Einer der besten Sechser, mit denen ich zusammen gespielt habe. Dann Leon Schütz, mit dem habe ich damals schon in Uerdingen gespielt. Und Fabio Ribeiro, der ist ja auch von Uerdingen nach Homberg gewechselt. Mit denen habe ich auch in Strahlen gearbeitet.
Ich meine, Markus und ich haben auch schon im Vorfeld natürlich über den Podcast gesprochen. Da meinte er auch direkt, boah, der nach Homberg, das passt in jedem Fall in seiner Wahrnehmung. Habt ihr denn auch schon über Ziele gesprochen? Hast du garantierte Einsatzzeiten oder bist du jetzt erstmal ein Kaderspieler, der sich beweisen soll?
Wir haben über Ziele gesprochen. Wir haben über Ziele gesprochen, ja. Also Einsatzminuten oder generell, dass ich von Anfang an spiele, sowas auf gar keinen Fall. Wollten wir jetzt auch nicht. Die haben gesagt, komm hier an, wir erwarten nicht von dir, dass du hier direkt 30 Tore schießt oder sonstiges. Ne? Klar, Stürmer werden an Tore gemessen, das denke ich mir immer. Aber die haben gesagt, dass du einfach schnell hier reinkommst, dich hier reinfindest und dein Ding dann sozusagen machst, dass wir jetzt damit hier erfolgreich werden. Also mir wurde da jetzt auch nicht irgendwie ein Druck ausgeübt, dass ich keine Ahnung, wie viele Tore schießen soll. Das war alles sehr, sehr, sehr vertraulich und
die Außenerwartung ist vielleicht schon klar, wenn man so will. Homberg wird vermutlich wieder oben mitspielen. So viel kann man wahrscheinlich schon jetzt sagen in der kommenden Saison. Hast du vielleicht auch schon während dieser Saison so ein bisschen verschmitzt auf die Tabelle geschaut und vielleicht gehofft, dass es dann sogar in die Regionalliga hochgeht? Oder war dir das grundsätzlich egal und da hast du eher auf dich selbst und auf Scherpenberg geschaut?
Also ich habe ehrlich gesagt eher auf Scherpenberg geschaut, weil wir eigentlich noch Ziele vor uns hatten, die wir diese Saison noch beenden wollen. Auch auf die Torschützenliste geguckt ab und zu, ne, weil es noch auch eines meiner Ziele jetzt, um die Saison vernünftig abzuschließen. Klar habe ich immer mit einem Auge generell auf die Oberliga-Tabelle geguckt. Auch noch vor ein paar Wochen, ich hoffe vor 2 Wochen sah es noch gut aus mit Homberg. Ne? Aber wie gesagt, also für mich ist es besser, dass ich jetzt den nächsten Schritt in die Oberliga mit Homberg mache, als wenn ich von der Landesliga aus in die Regionalliga springe. Weil ich habe auch zu meinem Vater gesagt, zum Beispiel, ich möchte in keiner Mannschaft spielen, wo ich in der Regionalliga bin oder von Scherpenberg aus in eine Regionalliga-Mannschaft wechsle und da wieder nur 5 Minuten spiele. Ich möchte mich beweisen, ich möchte mich zeigen und deswegen ist für mich der Schritt nach Homberg und in die Oberliga der richtige. Deswegen bin ich auch froh, dass ich diesen Schritt mit Homberg zusammengehen kann.
Hat es denn eine Anfrage aus der Regionalliga gegeben?
Lustigerweise war bevor Homberg kam, ich glaube einen Monat vorher oder so, Uerdingen noch mal im Gespräch. vielleicht da zum Probetraining soll, aber das habe ich auch direkt gesagt, nee, möchte ich nicht. Ja. Im NRZ-Bericht stand wohl, dass da irgendwie ein Angebot vorlag. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber von mehr weiß ich auch nicht.
Aber ist das dann vielleicht ein langfristiges Ziel einfach für dich, dann so noch irgendwann in die 4. Liga zu kommen oder schaust du gar nicht so weit?
Auf jeden Fall. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich möchte meinem Vater alles zurückgeben. Deswegen für mich das Ziel ist immer noch Profi zu werden. Auf jeden Fall ist das auch ein Ziel von mir, in der Regionalliga zu spielen, am besten auch mit Homberg. Das wäre mein größter Wunsch.
Ansage.
Aber Schritt für Schritt würde ich sagen, genau.
Wie sieht das denn mit deinem Vater Dennis Günnis aus? Bleibt der in Scherpenberg Co-Trainer oder kommt er eventuell sogar mit nach Homberg?
Nee, mein Vater, der bleibt da Co-Trainer oder bleibt in einer Funktion in Scherpenberg, ja. Aber mein Vater wird auch jedes Spiel in Homberg da sein. Also wird er auch ein bisschen mehr Schäden, glaube ich, vernachlässigen, was es angeht. Aber das hat er schon immer gemacht. Der hat auch wegen mir aufgehört mit Fußball. Und das sind auch immer alles mehr Gründe, um ja, ihn alles zurückzugeben. Ne? Der hat keines meiner Spiele, ich spiele seit 17 Jahren Fußball, der hat keines meiner Spiele verpasst.
Wahnsinn.
Und das werde ich sehr zu schätzen.
Das ist wirklich stark. Und ich meine, familiäre Verbundenheit hilft dir einem immer wieder auch, Vertrauen zu schöpfen. Und ich denke mal, mit Stefan Jansen hast du jetzt auch demnächst einen Trainer, der auch in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, jungen Spielern Vertrauen zu schenken. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Ich meine, einige Spieler haben ja Homberg verlassen und dann versucht haben, den nächsten Schritt zu machen. Hat jetzt nicht immer überall funktioniert. Luca Tissen ist komischerweise ein gutes Beispiel. Da haben ja uns alle gedacht, auch bei Fupa, der wird den Schritt in Oberhausen packen. Hat, ne, manchmal klappt es einfach nicht. Das war ja bei dir in Strahl nichts anderes. Aber ich denke mal so, was Vertrauen angeht, was die Spielerentwicklung angeht, ist Homberg auch ein richtiger und vernünftiger Schritt. Und wie Markus eben angedeutet hat, die Regionalliga könnte dann kommendes Jahr das gemeinsame Ziel werden, denn ja, es ist spannend, wer dann kommendes Jahr noch von oben übrig bleibt, weil viele, das Aufstiegsrennen ist ja aktuell ein Schneckenrennen. Homberg hat ja auch noch Außenseiterchancen mit einem 7-Punkte-Rückstand, meine ich. Aber dadurch, dass es halt ein Schneckenrennen ist, ist aktuell auch nicht abzusehen, dass irgendwie eine Mannschaft kommendes Jahr davon marschiert. Deswegen Homberg wird gute Chancen haben. Und das Spannende ist ja auch, du wirst ja wahrscheinlich auf einen alten Club treffen mit KFC Uerdingen.
Ja, das stimmt.
Freust du dich darauf schon oder ist dir das Spiel dann eher gleichgültig?
Naja, auf jeden Fall. Aber für mich ist jedes Spiel wichtig in der Liga und auch jedes Spiel wichtig, weil ich spiele, auch wenn ich reinkomme oder von Anfang an spielen sollte. Aber Uerdingen ist nochmal was, wo du dich da auch nochmal mehr drauf freust. Ich glaube, immer gegen Ex-Club zu spielen, ist nochmal mehr Motivation. Also was heißt mehr Motivation? Aber man hat nochmal mehr Bock als gegen die anderen, genau.
Blick mir noch ganz kurz auf deine beiden Ex-Vereine, denn ja, wie es der Zufall möchte, beide haben eine sehr schwierige Zeit hinter sich. Hat sich die fünfte Insolvenz und damit der Rückzug aus der Regionalliga bei Uerdingen überrascht oder?
Nee, gar nicht. Also, wo ich da schon im Verein war, gab es immer irgendwelche Probleme. Da war nie Ruhe und ich finde das einfach krass und einfach auch traurig für die Fans von Uerdingen, weil die da auch sehr viel auf die Beine gestellt haben. Und ja, für mich war das schon voraussehbar, dass das mit Uerdingen passiert. Ne? Aber wie gesagt, ich mag den Verein trotzdem. Die Fans auch, die da sehr viel, die Grotenburg-Supporters, die da auch sehr viel reingesteckt haben.
Ja.
Ich hoffe, dass eines Tages mal der Zeitpunkt kommt, dass Uerdingen mal komplett bei Null anfangen kann, richtig. Bei Strahlen war das gar nicht voraussehbar. Auch sehr überraschend. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Dinge mit dem Tecklenburg gehört. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, was die da in den Medien schreiben. Aber für mich, so hart es sich jetzt auch anhört, war das Beste, was passieren konnte, weil die mich damals in Strahl noch nicht gehen lassen wollten. Hm. Und das auch nochmal, glaube ich, so ein Grund ist, warum ich jetzt wieder, sage ich mal, so aufblühe.
Nochmal kurz auf den KFC zurückzukommen.
Ja.
Denn da bist du ja quasi die Jugendabteilung durchlaufen. Und mich persönlich interessiert dann auch, wie die Jugendspieler dieses ganze Chaos aufnehmen. Zuletzt ist dann ja auch bekannt geworden, dass die Zusammenarbeit zwischen Bayer Uerdingen und dem KFC dann sozusagen aufgelöst wird. Ist das dann auch etwas, was die Spieler dann tagtäglich mitbekommen, wovon die beeinflusst werden von, sag ich mal, Missmanagement oder ist das dann trotzdem noch separat zu betrachten?
Naja, du kriegst als Spieler, wenn du bei Uerdingen bist, eh alles mit. Und das, ja, ich sag mal so, als Jugendspieler war es halt nicht so krass, was mitbekommen hat, klar, von außen. Mhm. Aber wir haben mit sich intern drüber gesprochen oder sonstiges. Und ich, weil wir auch, glaube ich, die letzten 2 Jahre damit bei Uerdingen da auf der Anlage schon waren. Also so nicht. Aber dann, sag ich mal, wo ich in der Oberliga da mittrainiert habe, mal, da kam das schon öfters zur Geltung. Und klar, wo ich an der Strahlen gewechselt bin, an die ganzen Zeitungsberichte. Also wie gesagt, intern wurde das jetzt nicht so krass groß gemacht als Jugendspieler. Aber wie gesagt, als ich dann da weg war, dann war das schon, habe ich viel mehr mitbekommen, als wo ich bei Uerdingen selbst war.
Also lief das dann auch innerhalb der Jugendmannschaften, sag ich mal, alles ganz solide, sauber und keine Probleme?
Sauber nicht.
Ja?
Ja? Ganz sauber nicht, aber ja, wir haben uns einfach auf die Liga konzentriert und generell auf uns. Ich meine, wir waren immer noch Kinder. Ne?
Klar.
Wir haben alles noch gar nicht so krass wahrgenommen. Aber ja, ich bin trotzdem froh, da meine Jugendzeit gemacht zu haben, meine Spiele da gemacht zu haben. Und ja, an so einer Zeit wird man sich immer erinnern. Vor allem so das letzte Spiel als U19-Spieler, wo dann weißt, okay, du bist jetzt im Seniorenbereich, du bist nicht mehr im Jugendbereich, aber hätte ich gewusst, dass gegen Schonnebeck mein letztes Spiel ist, dann hätte ich auf jeden Fall nochmal alles reingehangen, aber wie gesagt, dann wurde ich ja rausgeschmissen. Also konnte ich das gar nicht so genießen, mein letztes Spiel.
Zwei letzte Fragen noch.
Ja, klar.
Frage 1, ist es für dich vorstellbar, irgendwann nochmal für den KFC zu spielen?
Nee, also ehrlich gesagt, nein. Also nicht, wie gesagt, nichts wegen den Fans oder so. Aber generell, ich möchte in einem Fußballverein spielen, wo Ruhe herrscht. Oder eher gesagt, wo man sich auf das Fußballerische konzentrieren kann, wo nichts von außen kommt. Ich sag mal so, ich sag niemals nie. Ne, aber jetzt in der nächsten Zeit, auf gar keinen Fall. Ich möchte mich auf Homberg konzentrieren. Gucken, was mit Homberg möglich ist, aber eines Tages weiß man nicht. Ich sag mal so, ich sag niemals nie, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber da ist so viel Chaos, das wird mir nicht gut tun irgendwann nochmal.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist ja auch ein Grund oder ein Thema, warum wir so häufig über den KFC berichten.
Müssen,
das ist ein richtiger Einwand, weil wenn es da irgendwie ruhiger ablaufen würde, würde das Thema ja auch ganz anders in der Medienlandschaft behandelt werden. Dann zweite Frage, knackst du in dieser Saison noch nur die 30-Tore-Marke?
Ja, also hätte ich vor der Saison was gesagt, mir ein Ziel gesetzt, hätte ich gesagt, ja, meine 10 Tore zu übertoppen, aber ja, das ist mein Ziel mit Scherbenberg jetzt noch, die 30-Tore-Marke zu knacken, im besten Fall noch Torjäger zu werden und die Saison vernünftig abzuschließen. Ich habe auch eine Wette mit meinem Vater gehabt, der hat mir noch vor ein paar Spielen gesagt, wenn ich 30 schaffst, dann kriegst du was von mir. Das war nochmal eine Motivation.
Weißt du was?
Nee, scheint was Größeres zu sein. Also ich hoffe auf jeden Fall, ne? Aber wie gesagt, ich möchte die letzten Spiele da vernünftig absolvieren. Bin auch Scherpenberg sehr dankbar für die Zeit. Auch jetzt für das Vertrauen die letzten Spiele generell. Und ich hoffe, dass ich die 30-Tore-Marke noch knacke. Aber wir haben noch 5 Spiele, deswegen ist mir alles möglich.
Ich meine, am letzten Spieltag geht es gegen Hamburg 07. Die hast du in der Hinrunde alleine abgeschossen. Wenn das kein gutes Omen ist, um die besten Marken am letzten Spiel zu knacken, ich weiß es auch nicht.
Ja, ich hoffe, dass das irgendwie nochmal so zustande kommt.
Gut, Marcio, wir danken dir für deine Zeit. Gute Schlusswort.
Ich hab bedanken. Schön, dass wir das zustande bekommen haben hier.
Sehr gerne.
Und wir können uns ja schon mal verabreden für ein halbes Jahr später. Dann sprechen wir über deine Hinrundenbilanz in Homberg und reden dann hoffentlich darüber, dass du auch endlich dein erstes Oberligator geschossen hast, denn das hast du in der unzureichenden Spielzeit in Strahlen nicht geschafft. Deswegen jetzt als gestandener Landesliga-Torjäger wird das dann hoffentlich auch in Homberg funktionieren.
Ich hoffe auch.
Viel Glück auf jeden Fall.
Ich bin davon überzeugt.
Perfekt. Marcio, vielen Dank und dir alles Gute.
Ich habe zu danken. Ebenso. Dankeschön.